Okay. Ich bin überrascht, dass der Saal so voll ist. Hätte ich nicht gedacht bei dem Thema. Ist ein bisschen exotisch. Ich hoffe, ihr teert und federt mich nicht und kommt trotzdem alle mit. Ich mache erstmal den Corporate Bullshit quasi, kriegt ihr ein bisschen aus dem Weg, bevor wir mit dem Thema anfangen. Meine Bewerbung zum Klassensprecher. Ich bin Jonas, ich war mal Physiker, heute sitze ich häufiger am Rechner eigentlich. Wenn ich das nicht mache, dann laufe ich oder haue irgendwelche Dinge drauf oder halte die Wurst davon Blödsinn ab. Und ich bin bei DeFine. DeFine ist ein europäisches Beratungsunternehmen. Viele kluge Leute, sehr motiviert. Es macht viel Spaß, da zu arbeiten. Warum bin ich da? Weil wir quasi alles machen. Wir haben unsere Finger überall drin. Wir machen IT, Technologie. Das mache ich hauptsächlich. Wir machen das Fachliche. Wir sind immer so in dieser Schnittstelle quasi. Das heißt, ich glaube, wie jedes gesunde Unternehmen, wir suchen Leute auf jeden Fall, wenn ihr also Bock habt, irgendwie viel kennenzulernen, wenn ihr euch nicht auf eine Sache festlegen wollt, sondern einfach an allem interessiert seid eigentlich quasi und richtig Lust habt, guckt mal vorbei. Gut. Jetzt wird es interaktiv. Wer kennt Nokia? Alles klar. Wer hatte schon mal ein Nokia-Telefon? Alles klar. Wer benutzt heute noch ein Nokia-Telefon? Alles klar. Was ist eigentlich mit Nokia passiert? Der Vortrag soll ja eigentlich über Autos gehen, deswegen kommt erstmal ein kleiner Exkurs. Ich fange euch gleich wieder ein. Nokia war 2008 eine der wertvollsten Marken der Welt. Sie war also im Thema Handy Nummer 1, ja, ungeschlagen, unangreifbar, haben sie zumindest vielleicht gedacht. Und dann kam das Smartphone, das iPhone beispielsweise, das war damals 2007 released worden. Und Nokia hat, weil sie sehr träge waren, eben einfach zu langsam und nicht entschlossen genug reagiert, hat gesagt, ja, so ein Trend, so ein Hype oder was auch immer, wir machen da ein bisschen was, wir sind ja Nokia. Hat nicht gereicht. In der heutigen Hightech-Zeit erwarten wir als Konsumenten einfach, dass sich Dinge ständig weiterentwickeln, dass das, was ich habe, nicht mehr einfach statisch bleibt, veraltet und irgendwann weggeschmissen wird, sondern dass ich das upgraden kann, updaten kann, dass ich die neuesten Funktionen, die später rauskommen, nachdem ich es gekauft habe, noch mit integrieren kann und so weiter. Wir erwarten einfach konstante Innovationen. Und wenn Unternehmen die nicht liefern, gehen sie unter. Nokia war, wie gesagt, ein Beispiel aus der Vergangenheit. Steile These. Das Gleiche kann Autofirmen passieren, wenn sie das Thema Software-Defined Vehicles verschlafen. Meine Frage ist also, die ich heute versuche, so ein bisschen zu beantworten, sind SDVs, also Software-Defined Vehicles, das ist ein neuer Trend so in, wie gesagt, Automarkt, einfach nur Smartphones auf Radarn, also so Smartphones haben wir ja schon sozusagen, das Ganze jetzt irgendwie ins Auto zu bringen, ihr kennt wahrscheinlich irgendwie so Apple Kinect oder sowas, Apple AirPlay oder Android Auto oder sowas zum Beispiel, von wegen, das verbindet man, aber da fragt man sich ein bisschen, warum, ich habe sie auf dem Telefon, warum muss ich das mit meinem Auto machen oder so, ist es nur das? Oder sind sie tatsächlich das nächste Smartphone? Haben sie das Potenzial, diese ganze Industrie zu disrupten, machen Raum für neue Player, bringen die alten zu Fall und in die Knie? Das gucken wir uns ein bisschen an. Das ist auch unser Plan jetzt für heute. Also erstmal, wer hat den Begriff Software-Defined Vehicle schon mal gehört? Ah, alles klar, cool. Dann, wer kennt sich damit gut aus? Also, hat da irgendwie ein bisschen was mit zu tun? Okay, du wirst wahrscheinlich nicht so viel Neues lernen. Ich fange erstmal an mit, was ist überhaupt ein Software-Defined Vehicle, was bedeutet das, was steckt dahinter? Was versprechen uns Software-Defined Vehicles? Völlig wertfrei, einfach sozusagen, was ist das, was ich mal so Marketing-Leute vielleicht an die Wand werfen. Wo gibt es Herausforderungen? Ich glaube, es ist selbsterklärend. Und dann natürlich, welche Rolle spielen Linux und Open-Source-Software? Wer gerade in dem Vortrag, in meinem Vorgängervortrag hier sozusagen war, wo es um den Open-Source-Report für Deutschland ging, ich setze quasi so einen kleinen Gegenpunkt, glaube ich, zu der etwas tristen Perspektive, die Holger eben gezeichnet hat. Genau, kann man auch zusammenfassen, the good, the bad and the foss. Okay, fangen wir an. Was ist ein SDV? Was sind so die, also nochmal kurze Definition quasi, ihr habt den Begriff fast alle schon gehört, das fand ich schon mal cool. Ist ein, nur mal für die, die es noch nicht gehört haben, ist ein Begriff, der, sobald man sich ein bisschen mit Autos befasst, der einem sofort irgendwo anspringt, quasi von allen möglichen Seiten. Alle Leute haben irgendwie eine Meinung dazu, alle geben ihren Senf dazu, alle Firmen, auch Firmen, von denen man es nicht erwartet hat, da komme ich gleich noch drauf. Aber was ist das eigentlich? Was macht SDVs aus? Was sind so die Kernpunkte quasi? Was macht ein Auto denn eigentlich Software-Defined? Ich würde sagen, das sind diese drei hier. Das ist einmal, die Autos sind, also moderne Autos, nenne ich sie jetzt mal SDV, Software-Defined Vehicles, im Gegensatz zu konventionellen Autos, die wir bisher gefahren sind, sozusagen, sind connected. Konventionelles Auto ist offline. Inzwischen nicht mehr sozusagen. Es geht schon ein bisschen Richtung, man kriegt Over-the-Air-Updates und so weiter, aber das ist alles noch sehr beschränkt. Ein Auto von vor 10 Jahren oder sowas ist in der Regel offline, gerade so die Mittelklassen oder sowas. Autos von morgen, SDVs, werden kontinuierlich Daten empfangen, senden, sind mit dem Backend, mit der Infrastruktur verbunden, kommunizieren mit allem um sich herum und noch mehr. Also, wie gesagt, ähnlich wie so ein Telefon heutzutage. Zweite Eigenschaft, die sind Software-Defined. Was heißt das? Das bedeutet, die Funktionen des Autos werden hauptsächlich durch Software realisiert. Klar, also ich meine, ein Auto muss immer noch irgendwie von A nach B kommen, das Motor oder sowas ist immer noch Hardware. Aber das, was uns als FahrerInnen begegnet, wird hauptsächlich durch Software enabled, lässt sich entsprechend noch updaten, abschalten, aktualisieren, erweitern und so weiter und so weiter. Früher, also um das mal gegen Kontrast zu stellen, konventionelle Autos waren hauptsächlich modulbasiert. Das heißt, nehmen wir eine Sitzheizung oder sowas in der Richtung, wenn man eine haben wollte, musste die eingebaut sein. Wenn man die nicht eingebaut war, dann hatte man sie nicht. Kann sich in Zukunft ändern. Komme ich noch drauf. Dritte wichtige Eigenschaft, Software-Defined Vehicles sind, ich habe es mal abstracted genannt, also die Hardware ist wegabstrahiert. Bisher, wie gesagt, modulbasierte, konventionelle Autos, wo man also Hardware-Module zusammengestöpselt hat und dann ganz, ganz viele Module machen zusammen dann ein Auto. Davon löst man sich im Software-Defined Vehicle und sagt, wir schreiben Software, die man wiederverwenden kann. Also das klingt für alle Leute, die sich mit Software befassen, einfach so, what? Aber bisher ist es so, konventionelle Autos, nehmen wir an, es kommt eine neue Modellreihe raus oder so, ihr müsst für den Fensterheber die Software from scratch schreiben. Du kannst den nicht einfach vom alten Auto nehmen und auf die neue Modellreihe übertragen zum Beispiel. Es ist Wegwerfcode quasi. Entwicklungskosten natürlich unheimlich hoch. Das verspricht also, Entwicklungskosten zu senken und einfach Entwicklungsprozesse zu beschleunigen. Es ist einfach, ja, ein Gamechanger, kann man sagen. Um diese Eigenschaften zu ermöglichen, muss der Tech-Stack, also so die Technologien, die in einem Auto verwendet werden, grundlegend erweitert werden. Dann nehme ich jetzt mal hier den Pointer zur Hilfe. Er wird auch ein bisschen umstrukturiert, aber das geht jetzt zu vielen Details, deswegen das lasse ich mal weg. Aber ich sage mal, was neu dazugekommen ist. Konventionelle Autos, also das, was wir bisher, wie gesagt, gefahren sind, haben sich hier so unten auf, sagen wir, diesen Bereich beschränkt. Ja, also Hardware natürlich ist klar, irgendwie eine Art von Middleware oder sowas, irgendwelche Betriebssysteme, die im Auto laufen, sind vielleicht auch noch klar, so Infotainment oder sowas, denken wir uns vielleicht dran, aber natürlich auch sowas wie, wenn ich das Gaspedal drücke oder sowas, so Steer-by-Wire heißt das dann sozusagen, dann drückt nicht mehr mechanisch irgendwo auf ein Ventil oder sowas und macht mehr Sprit in den Motor oder so, sondern das ist natürlich alles elektronisch zum Beispiel. So Software war auch jetzt schon im Auto oder ist auch jetzt schon im Auto so. Und dann natürlich, wie gesagt, so einige Anwendungen, wenn man jetzt an Apple CarPlay oder sowas denkt, halt zum Beispiel irgendwie ein paar Apps oder so, gibt es ja auch schon. Aber so richtig der große Wurf ist das noch nicht. Um gerade diese Connectedness hinzubekommen, kommen hier oben natürlich wichtige Sachen dazu. Also man muss irgendwie was haben, um zu kommunizieren mit dem Backend, dem Server, einer Cloud oder sowas, eben halt dem Hersteller beispielsweise oder dem Anbieter von irgendwelchen Diensten, die man im Auto nutzt. Tauscht mit denen Daten aus, ob man das möchte oder nicht, ist eine andere Sache. Die Autos sind an die Umwelt angebunden, bedeutet, wie gesagt, ich kann mit anderen Fahrzeugen kommunizieren, das erhöht die Sicherheit, ich kann irgendwelche Parkleitsysteme benutzen zum Beispiel, ich bin am Flughafen oder sowas, steigt direkt am Gate aus und das Auto findet seinen Weg einfach direkt zum richtigen Parkplatz quasi, weil der Flughafen übernimmt die Steuerung und sagt, ich weiß, wo noch ein Platz ist und ich lotse dich dahin zum Beispiel. Das sind so Zukunftsvisionen quasi, die nur damit möglich werden. Also heutige Autos können das nicht, ist klar. Und dann der Kernpunkt, und das ist sozusagen einer der richtig wichtigen Gamechanger der Industrie, ist, so eine Art User-Interface ist jetzt Teil des Tech-Stacks. Früher ging es, oder was heißt früher, also auch aktuell ist es noch so eigentlich, bei den Autofirmen häufig darum, wer baut das beste Auto? Und der dominiert den Markt. Ja, das sieht man zum Beispiel irgendwie so bei BMW, Mercedes und so weiter, die sind halt Hochklasse und so, die bauen richtig gute Autos. In Zukunft wird es darum gehen, wer bietet die beste User-Experience? Ja, ganz genau wie beim Telefon. Nokia hat richtig gute Handys gebaut, aber User Experience war halt dann leider bei anderen Firmen besser und dann, nee. So, und das Gleiche kann beim Auto auch passieren. Also, welcher Hersteller oder welche Herstellerkooperationen die beste User Experience bieten, gewinnen gegebenenfalls das Rennen. So. Noch ein paar Worte zur Architektur. Also was ist sozusagen, ich habe vorhin schon gesagt, konventionelle Autos sind modulbasiert, das sehen wir hier auf der linken Seite, die haben eher so ein Central Gateway Architecture, ist sehr spannend eigentlich, wenn man sich damit ein bisschen näher befasst, ich weiß nicht, wer aus der Autobranche kommt oder sich schon mal mit so Autonetzwerken befasst hat sozusagen, die sind super komplex, da sind unheimlich viele Module halt zusammengestöpselt. Das sind diese Electronic Control Units, früher auch Engine Control Unit. Das sind alles so kleine Mikroprozessoren im Grunde, so Mikrocontroller, die überall im Auto verteilt sind und die dann sowas regeln wie das Licht vorne links, das Licht vorne rechts, den Scheibenheber rechts und die Sitzheizung und Kraftstoffpumpe und was auch immer sozusagen. Alle Funktionen des Autos sind eben halt alle in so kleinen Modulen realisiert. Wie reden die miteinander? Über, das ist hier jetzt so dargestellt, quasi so ein Kahnbus, ja, wo einfach alle Module drangehangen werden an einen Bus und alle broadcasten einfach ihre Messages. Und wer sie empfangen möchte, der empfängt die halt und alles wird über so ein Central Gateway, deswegen heißt, also so ein zentrales Gateway, deswegen heißt es Central Gateway Architecture, verschaltet. Das heißt, alle Module reden mit allen anderen Modulen, alles ist total basisdemokratisch. Security Nightmare. War aber kein Problem, ne? Aber bisher zumindest. Aber wie gesagt, Security wird noch ein anderes Issue, da komme ich dann gleich auch noch drauf. Wir wollen also hin zur rechten Seite. Das direkt sozusagen umzustellen wird ein bisschen schwierig, deswegen gehen wir den Umweg hier noch über die Mitte mit so Domain Controller Architecture. Das heißt, anstatt alle Module einfach basisdemokratisch miteinander zu verstöpseln, sortieren wir das Ganze zumindest ein bisschen in Domains. Also zum Beispiel hat man sowas wie den Antriebsstrang oder so oder das Chassis oder Karosserie oder Sicherheitsfunktionen zum Beispiel und so. Und dann hat man die Domain schon mal ein bisschen so nach Funktion beispielsweise sortiert, das ist vielleicht schon gar nicht so schlecht. Dann kann man ein bisschen mehr so Priorisierung oder eben halt auch Sicherheit beachten oder so. Das entkomplexifiziert das System so ein bisschen. Da gibt es dann also so Domain-Controller, die zum einen, wie gesagt, die Domänen voneinander ein bisschen separieren. Die Domain-Controller reden dann miteinander und nicht mehr die einzelnen Module, also die einzelnen ECUs. Und zum anderen können die Domain-Controller auch schon, weil die ein bisschen mehr Rechenleistung haben, ein paar Funktionen, die die ECUs vorher gemacht haben, einfach übernehmen und virtualisieren die sozusagen. Das, was vorher auf den Modulen, aus jedes einzelne Modul sozusagen gerechnet hat, macht dann halt der Domain-Controller mit und sagt, ich virtualisiere diese Funktion, dass der kleine Rechner, der vorher nur das Fenster gehoben hat quasi, das kriege ich noch nebenbei hin, das mache ich dann für dich. So, das, also die Funktionen werden digitalisiert sozusagen, oder virtualisiert so. Wie gesagt, man kann auch nach Kritikalität trennen, also sowas wie zum Beispiel Bremsen, will man natürlich vielleicht nicht mit allem anderen Infotainment, was sich irgendwie aufhängt, weil eine schlechte App geladen wurde oder so, zusammenschalten und so. Deswegen, das sollte man dann zum Beispiel trennen und so. Deswegen gibt es dann auch unterschiedliche Kritikalitäten. Das ist ein ganz wichtiges Wort. Und idealerweise kommt man irgendwann zu so einer zonalen Architektur, wo man dann auch die Domain-Controller sogar noch weg abstrahiert und eigentlich nur noch, ich meine, einen oder vielleicht mehrere richtig starke High-Performance-Computer, so Automotive-Server sozusagen, in seinem Auto verbaut hat. Das ist auch heutzutage bei hochklassigen Autos schon teilweise so. Die so viel Rechenleistung haben, dass sie einfach so gut wie alles wegvirtualisieren, außer das, was man wirklich nicht anfassen möchte. Wie gesagt, jetzt wieder so Hardware-Sachen zum Beispiel, die eben halt tatsächlich nicht abstrahiert werden können oder Dinge, die so kritisch sind, dass man sagt, die können wir da nicht reinmachen aus regulatorischen Gründen zum Beispiel. Aber genau, wir wollen also von dieser modulen Architektur hin eigentlich zu dieser zonalen Architektur eventuell. Schließlich, so. Okay, das ist SDV in Kurzform. Was versprechen uns SDVs? Also was sind so die Selling Points? Was will uns die Industrie hier eigentlich irgendwie schmackhaft machen oder so? Auch wieder, wie gesagt, völlig wertfrei. Einige von den Dingern finde ich persönlich auch ziemlich cool, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt. Ich glaube, dann wird man auch überzeugt davon. Es gibt definitiv Downsides, aber wir gucken uns erstmal nur die Bright Sides an hier. Für uns als FahrerInnen ist, also glaube ich, definitiv der spannendste Punkt, das Ding oben links, laufende Verbesserung. Wir können Over-the-Air-Updates empfangen, wir bleiben also immer aktuell. Bisher, wie gesagt, war es so, ich muss sagen, ich habe es persönlich erlebt quasi, wir haben, also meine Frau und ich, wir haben vor 12 Jahren oder so, glaube ich, einen Golf gekauft, hätten wir den ein halbes Jahr später gekauft, wäre ein Tempomat mit drin gewesen, gab es da noch nicht in der Reihe, die wir gekauft haben halt. Und ich habe mich super geärgert. Autos, die genau, also fast genauso alt waren wie unser sozusagen, hatten Tempomat, wir hatten es nicht, Bummer. So, das wird sich in Zukunft ändern. Wenn neue Sachen, neue coole Features rauskommen fürs Auto, irgendwas verbessert sich zum Beispiel, ich kriege das einfach over the air mit. Ich muss nicht in die Werkstatt und das nachrüsten lassen oder so, sondern einfach on the fly. Personalisierung natürlich, genau wie beim Smartphone zum Beispiel, ist eine Sache, die das realisieren könnte, diese Connectedness. Komfort und Sicherheit wird sich erhöhen. Ich habe schon gesagt, Vehicle to X nennt sich das, also dass das Fahrzeug mit der Umgebung und Backend und Server und so weiter, also Backend-Server ist egal, aber dass das mit der Umgebung kommuniziert, kann, wie gesagt, Komfort und Sicherheit erhöhen. Und also noch ein anderer richtig wichtiger Punkt, wie gesagt, größerer Werterhalt. Das ist vorhin auch schon mal angeklungen. Früher war es so, wie gesagt, man kauft ein Auto und dann wird es einfach nur noch älter. Heute kauft man ein Auto und es erhält quasi eigentlich den Wert, zumindest was die Funktionen angeht. Natürlich, die Hardware altert auch und irgendwann kommen die Prozessoren nicht mehr hinterher und so weiter. Wir kennen das von Telefonen zum Beispiel. Aber es ist nicht mehr einfach so, dass das sozusagen eingefroren in einem Zeitpunkt die Funktion hat und dann überholt wird von dem ganzen Rest, was danach rauskommt zum Beispiel. Das heißt, Das kommt noch zusätzlich zu der Elektromobilität. Das ist ein völlig anderes Thema, aber Elektroautos haben auch einen größeren Werterhalt. Das heißt, in Zukunft werden diese Wertverlustkurven, die man von Autos eigentlich kennt, einen ganz anderen Verlauf nehmen, werden viel flacher werden. Das für die, also für Leute, die Autos fahren. So, dann gibt es natürlich auch die Leute, die Autos bauen. Die Hersteller, Zulieferer und Service Provider, die jetzt noch neu mit im Rennen sind sozusagen. Ich habe es vorhin schon angeteasert, also wiederverwendbare Software ist natürlich ein Hauptgrund, warum die Industrie das gerne möchte. Das senkt die Entwicklungskosten natürlich. Höhere Produktqualität, sagt die Industrie. Also man kann ja danach bessern sozusagen. Ich würde sagen, aufpassen, dass man keine Bananenware verkauft. Aber ganz wichtig natürlich Verwertung erfasster Daten. Ja, also wie gesagt, Autos werden zukünftig, genau wie Smartphones, ständig empfangen und senden. Alles, was bloß ist, sozusagen Nutzungsdaten, Nutzungsverhalten, Geschichten wie Schäden oder sowas. Digitaler Zwilling ist da so ein Stichwort sozusagen, dass das Auto also die ganze Zeit weiß, in welchem Zustand bin ich, was verschleißt bei mir, wie stark, welche Teile müssen frühzeitig getauscht werden und so weiter. Und das kann das Unternehmen natürlich alles nutzen, um tatsächlich Services zu verbessern zum Beispiel, um wirklich das Verhalten des Autos zu verbessern, um bessere Teile einzubauen oder sowas, Prozesse zu verbessern und so. Das kann auch für den Nutzer natürlich eine angenehmere Experience bieten. Monetarisieren lässt sich das Ganze natürlich auch hervorragend. Was mich noch zum nächsten Punkt vielleicht bringt, X as a Service, also in Zukunft kann man einfach alles oder könnte man durch diese Funktionalität alles als Service buchen. Das wird teilweise schon gemacht. BMW beispielsweise bietet eine Sitzheizung für 17 Euro im Monat an und eine Lenkradheizung für 9 Euro im Monat. Die Hardware ist drin, man kann es buchen oder nicht. Wie gesagt, man mag davon halten, was man möchte. Ich breche mal eine Lanze für die Autohersteller. Es senkt Produktionskosten und damit auch den Preis des Autos, wenn man das Auto einfach standardisiert und diese Hardware, zum Beispiel Sitzheizung oder Lenkradheizung oder sowas, was ja eigentlich Geld kostet, einfach in alle Autos einbaut. Man hat nicht mehr 3 oder 4 verschiedene Modellreihen oder sowas, einige mit, einige ohne, dann gibt es diese ganzen Pakete und so weiter. Das treibt Entwicklungs- und Produktionskosten richtig in die Höhe. Wenn man es schafft, die runterzukriegen und das Eingesparte dann eben halt an die Konsumenten weiterzugeben, kann gut sein. So.
Das Gegenargument ist, dass halt, ich meine, wir kennen das von anderen Produkten, aber dann wird halt auch viel Zeug verbaut, was keiner braucht. Also, gut, auch irgendwie, das kostet. Aber gut,
das
ist eine andere
Diskussion. Also, vielleicht, und weil ohne Mikro sozusagen, das Argument war, dann wird halt viel Zeug verbaut, was niemand braucht. Ist richtig. Absolut valide. Also, ja. Kann ich auch nicht widerlegen. Ich glaube, also die wichtigen Punkte sozusagen für die Hersteller habe ich genannt. Ein wichtiger Punkt, der für uns vielleicht noch interessant ist, es gibt schnelles Code-to-Road durch, also Code-to-Road ist so dieses Schlagwort, was die Industrie gerne verwendet, quasi die Zeit von, ich habe eine Idee für ein neues Feature oder eine Verbesserung, ein Patch oder sowas in der Richtung und ich möchte, dass das auf der Straße landet, ich möchte, dass das in den Autos ist, ist heutzutage 3 Monate aufwärts, 6 Monate, ein Jahr oder sowas in der Richtung, dass das alle Prozesse durchlaufen hat. Die meisten kommen gar nicht, weil es einfach, das lohnt sich nicht, weil wie gesagt, 6 Monate Entwicklungszeit oder so muss halt erstmal jemand bezahlen. Das Feature muss schon ziemlich gut sein, damit es, dass diese ganzen Prozesse übersteht. Also so Kleinigkeiten gibt es einfach nicht. Wird sich in Zukunft ändern, weil wie gesagt, man kann einfach schnell mit schnellen DevOps-Zyklen einfach nachsteuern zum Beispiel. Man rollt die Features einfach kontinuierlich aus und ein Entwickler hat eine Idee, eine Woche später ist das Ganze in der Flotte. Oder sogar noch schneller. Also Code-to-Road eigentlich, was angepeilt ist, ist ein Tag. So. 2 Tage wurde schon realisiert, aber 1 Tag wäre zu teuer gewesen, deswegen also ist alles möglich. Genau. Und dann digital basierte Services, ich habe es auch schon angeteasert, wie gesagt, Service Provider sind mit im Boot jetzt. Es gibt andere Firmen, die einfach das Auto nur als Plattform nutzen, genau wie heutzutage bei unseren Smartphones auch, und ihre Dienste sozusagen dann im Auto halt anbieten. Dass also nicht mehr alles nur vom Hersteller kommt und wir nur die Apps des Herstellers benutzen können oder sowas, des Autoherstellers, sondern dass auch andere Firmen das anbieten können. Das heißt, die Landschaft der Autoindustrie ändert sich so ein bisschen sozusagen. Also die Karte sieht ein bisschen anders aus. Bisher, wie gesagt, wir haben oben links so die traditionellen Hersteller, die OEMs. Da habe ich jetzt mal so ein paar beispielhaft einfach ausgelistet. Es gibt natürlich viel, viel mehr. Der Automarkt ist unfassbar groß. Es gibt hier links unten die Zulieferer, also Tier Ones nennt man die, wenn die sozusagen direkt an die Autohersteller liefern. Und dann gibt es noch so weitere Schichten, die dann an die anderen Zulieferer liefern und so weiter. Das ist auch wieder eine ewig lange Wertschöpfungskette da, die es schon gab, die es schon seit teilweise über 100 Jahren gibt oder sowas und die halt auch viel Erfahrung daran haben, bisher diese, wie gesagt, modulbasierten Autos zu bauen. Von denen kommen nämlich die Module. Das heißt, jede dieser ECUs wird meistens von irgendeinem von diesen Zulieferern gebaut, an den Hersteller geschickt und dann stöpselt der die einfach nur von den ganzen Zulieferern zusammen. So ist das Auto bisher entstanden. Jetzt kommt, wie gesagt, Software-Defined Vehicle, zack, die Landschaft ändert sich. Wir haben erstens oben rechts neue Hersteller, die versuchen, das Ganze anders zu machen. Also nicht, ich habe mein traditionelles Auto und versuche das irgendwie umzubauen und einen Prozess umzustellen, um irgendwie so ein Software-Defined Vehicle hinzubekommen, sondern die sagen, ich mache das direkt richtig, ich mache das direkt Software-Defined, so Software über alles sozusagen. Und das Auto ist dann ja nur eine Plattform, so ein bisschen Mechanik, die stöpsel ich dann da unten dran sozusagen. Interessanter Ansatz, komme ich gleich zu. Und dann gibt es einen Haufen neuer Player, die bisher eigentlich nichts mit Auto zu tun hatten, wo man sagt, huh, also die, wie gesagt, sind völlig neu on the stage, sind IT-Software-Cloud-Firmen, teilweise eben halt, wie gesagt, Dienste anbieten, wie gesagt, Cloud, gerade aber eben halt auch so Operating-System-Firmen, viel Open-Source auch, deswegen bin ich überhaupt heute hier, die immer mehr zu Tier-1s werden. Das heißt, Software, wie gesagt, wird ein essentielles Teil des Autos. Das heißt, man muss diese Softwarefirmen eigentlich als Zulieferer der Auto, diese Softwarefirmen als Zulieferer der Autofirmen direkt betrachten. Ja? Die liefern nicht mehr nur, oder die liefern überhaupt Software quasi. Früher gesagt, das Modul, was von den Zulieferern kam, kam mit der eigenen Software, Wegwerfcode und so weiter, ist aber schon drauf. Die Hersteller interessiert es überhaupt nicht. In Zukunft wird auch Software eine Komponente des Autos sein. Das heißt, diese ganzen Softwarefirmen, die bisher gar nichts damit zu tun hatten, werden eigentlich zu Tier 1s. Jetzt kann man sich aber auch fragen, wie gesagt, ich habe schon angeteasert, einige der neuen Autofirmen fahren diesen Ansatz, Software über alles. Warum bauen dann die Softwarefirmen, die sich ja richtig gut mit Software auskennen, die das besser können als jeder andere, nicht einfach selbst ein Auto, wenn es so leicht ist? Das ist vielleicht gar kein so schlechter Gedanke. Lass uns das einfach mit Software lösen, quasi, wenn das hier sowieso der dominierende Faktor wird. Das hat sich auch Apple gedacht, zum Beispiel. 2014 ungefähr hat Apple Project Titan gestartet. Das war ein Geheimprojekt, um ein eigenes Auto zu entwickeln. Apple, wie gesagt, kann Software richtig gut. Der Smartphone-Markt hatte, oder ist 500 Milliarden. Okay, sorry, sie verkaufen Software richtig gut. Also, Smartphone-Markt ungefähr 500 Milliarden. Allein 90 Milliarden kommen nur aus dem App Store. Ja, das ist also eine Goldgrube für Apple sozusagen, Money-Printing-Machine. Apple hat sich gedacht, lass uns das doch mit Autos auch machen. Also Software-Defined Vehicle wird das neue Ding, Software wird so wichtig, da wollen wir rein, wir wollen da auch Geld verdienen. Das haben sie auch gemacht, sie haben fleißig entwickelt, haben jetzt sogar letztes Jahr noch die Testfahrten innerhalb Kaliforniens verdreifacht. Einen Tag nach dem Artikel haben sie gesagt, okay, das Projekt wird nichts. Hoppala, was ist denn da passiert? stellt sich raus, ein Auto ist halt anscheinend doch nicht einfach nur ein Smartphone auf Rädern. Da ist wohl wahrscheinlich noch ein bisschen mehr dahinter. Was das ist, gucken wir jetzt an. Es gibt, wie gesagt, ein paar Herausforderungen. Es gibt einen Haufen Herausforderungen. Ich habe mal so die, ich glaube, wichtigsten, relevantesten, vielleicht auch interessantesten rausgepickt. Das erste, kann man sich vielleicht schon denken, ich habe es auch schon öfter jetzt erwähnt, Komplexität und Spezifizität sind nicht leicht zu knacken. Ja? Automobile, egal ob früher oder heute, sind einfach unfassbar komplexe Systeme. Konventionelle Autos haben bis zu 30 Betriebssysteme parallel in einem Fahrzeug laufen, haben 60 bis 150 von diesen ECUs, also diese verteilten Mikrocontroller, die alle irgendwie basisdemokratisch miteinander quatschen. Viele verschiedene Bussysteme. Ich habe ja vorhin nur den Kern gezeigt. Es gibt auch noch den LIN und das FlexRay und das MOST und verschiedene andere Protokolle, die dann vielleicht noch proprietär sind, herstellerabhängig und so weiter und so weiter. Sehr unterschiedliche Domänen. Also, wie gesagt, hier sind so die fünf klassischen, sage ich mal, Infotainment, Karosserie, Antriebsstand und so weiter, die haben irgendwie unterschiedliche Funktionen zum Beispiel und die, wie gesagt, sind, jeder hat völlig unterschiedliche Anforderungen, Kritikalität ist wieder so das wichtige Schlagwort hier. Zukunft wird noch Elektromobilität dazukommen, also sprich irgendwie was die Batterie steuert und vielleicht auch eben halt den, ich sag mal, die Spannung vom Fahrzeug nehmen, wenn es einen Crash gibt, ganz schnell oder sowas in der Richtung, weil sonst werden die Insassen einfach gebraten oder so. Das ist, also wie gesagt, super komplexes Teil. Zweitens, Software ist hochspezifisch heutzutage. Ja, wie gesagt, jedes Modul kommt mit eigener Software und wenn sich das Modul ändert, kann man die Software wegschmeißen und man von vorne anfangen. Das heißt, Automotive-Software, wie gesagt, spezifisch moderne Software, wie wir sie hoffentlich alle entwickeln eigentlich, ist wiederverwendbar. Die ist plattformunabhängig. Sie ist, lässt sich einfach recyceln und weiter benutzen und man muss nicht immer wieder von Null anfangen. Auch der Gedanke hinter Open Source übrigens. Zweiter richtig wichtiger Aspekt ist, deswegen, aber ich erzähle da nicht so viel drüber, das ist eigentlich extrem wichtig, aber da gab es schon einen Vortrag letztes Jahr zu, deswegen brauche ich das nicht nochmal so ausbreiten. Automobile bisher, also Sicherheit ist der Aspekt, wollte ich sagen, Automobile bisher waren fast geschlossene Systeme. Warum sage ich fast? also, man konnte sie hacken, man braucht aber physischen Zugriff. Das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. In Zukunft, wie gesagt, Autos sind ständig connected, werden auch ohne physischen Kontakt angreifbar und stellen noch lukrativere Ziele dar als schon bisher. Bisher hatte man den Wert des Autos, der war ja schon nicht unerheblich. In Zukunft gibt es noch die ganzen persönlichen Daten, die in dem Auto verarbeitet, gegebenenfalls gespeichert werden, sowas wie zum Beispiel Bezahldaten oder so. Wäre ein bisschen unschön, wenn die geklaut werden. Kontinuierliche Updates helfen natürlich so ein bisschen, kann man sagen, aber wir wissen, also wir haben es auch in dem Vortrag heute Morgen gesehen von Patrick zum Thema Security, bis ein Patch ausgerollt ist, es kann dauern, manchmal kommt da auch gar nicht oder so, oder irgendwer verschläft irgendwas und deswegen, also, und man findet natürlich nicht alle Sicherheitslücken, also Updates sind nicht die Lösung. Das heißt, Security muss einfach ein Kernthema werden, das ist meine Take-Home-Message hier, Secure by Design, Zero Trust werden in diesem komplizierten Autonetzwerk einfach essentiell. Ohne die kommt man nicht klar. In Anbetracht der Zeit, ich gehe trotzdem kurz auf einen, wen es interessiert. Das Ding, das Beispiel hier rechts nennt sich Khan Injection, ist eine sehr beliebte Methode, konventionelle Autos zu hacken. Ich habe schon gesagt, der Khan ist dieser Bus, an dem alle ECUs hängen, die alle miteinander quatschen können. Ganz leichte Möglichkeit, ein Auto zu klauen ist, oder was, ja, ganz leicht, ist in Klammern gesetzt, jeder, der sich mit Software auskennt, für den ist es vielleicht leicht. Man hängt sich an diesen Khan, also man braucht physischen Zugriff darauf, das ist die einzige Challenge. Das ist heutzutage aber möglich, weil zum Beispiel so ein kleiner Prozessor auch vorne hinter dem Frontscheinwerfer sitzt, um zum Beispiel den abzublenden oder irgendwie zu steuern, dass man entgegenkommende Fahrzeuge nicht blendet und so weiter. Das heißt, da steckt auch schon eine Menge Hochtechnologie drin. Kommt man daran physisch und hängt sich an diesen Khan, kann man einfach sagen, hey, ich bin der Key-Transponder-Empfänger und der Key ist gerade in der Nähe. Mach mal die Auto, hier mach mal die Wegfahrsperre aus und mach mal die Tür auf und lass mich mal losfahren. Und dann sagen die Module halt entsprechend, okay, cool. Also, weil wie gesagt, alles miteinander verschaltet, keine Sicherheit, 100% Trust, alle Tore sind offen, wenn man einmal drin ist. Und das muss sich ändern. Also ich glaube, da renne ich hier offene Türen ein. Die letzte wichtige Hürde, Automobilentwicklung ist halt mehr als nur Softwareentwicklung. Wenn die ganzen Beispiele, die ich bisher gebracht habe, nicht schon gereicht haben, Automobile sind stark reglementiert. Es gibt unfassbar, das sind jetzt nur ein klitzekleiner Teil, der in den letzten, was haben wir, 6 Jahren sozusagen rausgekommen oder aktualisiert worden ist oder sowas in der Richtung. Es gibt, reicht Jahrzehnte zurück quasi, haufenweise Regularien, die man beachten muss. Warum ist das so? Autos sind gefährlich. Ja? Wenn mein Smartphone hängt oder sich aufhängt oder sowas in der Richtung, oder mein Laptop crasht, ärgerlich, aber da hängen meistens keine Leben dran. Bei einem Auto ist das anders. Wenn sich da, keine Ahnung, bei 180 auf der linken Spur oder sowas einfach mal die Bremse im Bluescreen hat oder so, dann.
Ich habe einen Freund, der hat gesehen, dass das einmal passiert und kommt dann Meldung auf, weil steht vor, dann geht das um 45 km/h.
Ja, genau. Also gerade Wortmeldung quasi, das ist sowas passiert. Sowas passiert auch tatsächlich. Das gibt es auch, also ein berühmter Case sozusagen, einer der ersten war 2007, glaube ich, von Toyota. Da ist auch eine, ich glaube, die Beifahrerin ist zu Tode gekommen, die Fahrerin war schwer verletzt, Crash ist gelähmt, ich weiß nicht was. Die haben Toyota verklagt, dann gab es ein Software-Audit bei Toyota und der Auditor, der Report war, ich weiß nicht wie viele, zig oder hunderte von Seiten lang, der hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, hat gesagt, ihr habt ungefähr jede Regel der Softwareentwicklung verletzt, die es gibt überhaupt. Das war krass, Spaghetti-Code ohne Ende. Und wie gesagt, das war 2007, als Software eigentlich noch keine Rolle gespielt hat sozusagen und Software wird das definierende Ding, alles wird virtualisiert. Also, schwierig so. Aber deswegen sind sie aber stark reglementiert und deswegen hat sich auch in der Gesetzgebung so viel getan. Wie gesagt, diese Fortschriften sind alle in den letzten Jahren rausgekommen. Wir sehen da funktionale Sicherheit, Cybersecurity, ganz wichtig. Da hat zum Beispiel, wie gesagt, Christina Jakobs im letzten Jahr einen Vortrag hier quasi an derselben Stelle gehalten. Kann ich empfehlen, sehr unterhaltsam. Secure Software Updates, wie kriegt man überhaupt so signierte Updates oder sowas irgendwie ins Auto. Bisher ist so auch wieder so alle Tore offen, keine Ahnung, jeder kann sich da reinhängen oder irgendwas einspielen oder so. Das muss man auch sicher kriegen, man muss es standardisieren, das ist ganz wichtig. Autos müssen einfach stark reglementiert sein. Man flucht drüber, aber es geht halt irgendwie nicht ohne, weil die einfach so, weil es so einen hohen Impact hätte, wenn, wie gesagt, was schief läuft. Das resultiert in, ich sag mal, diesem Diagramm auf der linken Seite, ist ein V-Modell, wer es nicht kennt, das ist so ein klassisches Entwicklungsmodell, wurde eigentlich sogar für die Softwareentwicklung sich mal ausgedacht, kommt aber so aus den 80ern oder so, was haben wir eigentlich schon lange überwunden, könnte man meinen, in Software, also sprich, man setzt sich hin, macht so klassisches Anforderungsmanagement und so weiter, holt die Requirements rein und dann schreibt man Spezifikationen und dann Systemdesign, Architekturdesign, Moduldesign, dann implementiert man das, dann hat man Tests, dann hat man nochmal Tests, Integrationstests, Akzeptanztests und so weiter. Wenn irgendwas schief läuft, räumt man den ganzen Weg wieder zurück und fängt wieder an, zurückzubessern und so. Entwicklungszeiten, wie gesagt, so 3, 6, 12 Monate, gar kein Problem. Und dann kam das agile Manifest, Gott sei Dank, und hat gesagt, agile Prinzipien, sind ausdrücklich so formuliert, quasi, dass sie diesem alten, verkrusteten, kann man sagen, Wasserfallmodell halt einfach entgegenstehen. Wie gesagt, wir haben DevOps-Zyklen, kontinuierliche Verbesserungen, Feedback wird direkt, fließt direkt ein in den Entwicklungsprozess, es wird konstant gemonitort und so weiter und so fort. Dabei gehen natürlich auch mal Sachen kaputt, zum Beispiel Spezifikationen, Anforderungen ändern sich, darauf ist dieser ganze Prozess ausgelegt und so weiter. Ich würde sagen, den kann man einfach nicht auf Automobilentwicklung übertragen. Bei Automobilen ist einfach immer das gesamte System relevant, also sprich Hardware und Software und wie alles miteinander interagiert. Und es ist unfassbar komplex. Und deswegen, wie gesagt, es lässt sich nicht so einfach übertragen, wie zum Beispiel hier, wenn man jetzt versucht, Test-Driven Design irgendwie auf Test-Driven Development auf zum Beispiel Brückenbau oder so anzuwenden. Sollte man vielleicht vorher drüber nachdenken, ob das so eine gute Idee ist. Okay. Letzter Teil. Warum bin ich eigentlich hier? Welche Rolle spielen Linux und Open-Source-Software? Wie gesagt, ich setze jetzt so ein bisschen einen Gegenpunkt zu meinem Vorredner hier. Der hat den Open-Source-Report ja vorgestellt und das hat, wie gesagt, ein ziemlich tristes Bild irgendwie gezeichnet, quasi so, wirklich nicht viele Firmen setzen auf Open-Source-Software oder möchten das überhaupt oder haben eine Strategie dafür oder sowas. Er hat aber auch gesagt, also wer sagt, dass er keine Open-Source-Software bei sich im Unternehmen einsetzt, der lügt. Und das glaube ich auch. Open-Source-Software durchdringt einfach diesen gesamten Tech-Stack. Also wie gesagt, moderne, also Software-Defined Vehicles, moderne Autos werden alles umfassen. Von Embedded Devices, also wirklich richtig hardware-nahe Mikrocontroller-Programmierung, bis zu Backend-Servern und einfach Cloud-Diensten quasi, Cloud-Native und so weiter, alles, was nur noch irgendwie containerisiert läuft. Und wir sehen halt, also wir wissen, Cloud, Containers are Linux, Cloud ist Containers, also geht quasi nicht ohne Data-Centers, Machine-Learning-Applications und so weiter, sind alle irgendwie Open-Source, also die großen Frameworks sind alle Open-Source. Wir haben sowas wie die Software natürlich, die im Fahrzeug selber läuft, insbesondere Betriebssysteme, da gehe ich natürlich auch gleich mal im Detail ein. Und wir haben natürlich alles, was mit der Entwicklung zu tun hat. Wie gesagt, Softwareentwicklung, die Entwicklungsprozesse werden eine viel größere Rolle spielen und also jeder, der Software entwickelt, nutzt, also ich möchte mal einen Entwickler kennenlernen, der keine Open-Source-Software irgendwo in seinem Entwicklungsprozess einsetzt und nicht triviale Software schreibt. So. Genau, ein näherer Blick, wie gesagt, auf die Betriebssysteme, weil, wie gesagt, Linux spielt auch eine unfassbar wichtige Rolle. Das ist also, war für mich wirklich interessant zu lernen, quasi, als ich mich überhaupt mit diesem ganzen Thema beschäftigt habe. Linux ist schon heute das Herz von vielen Automotive OS, also so Betriebssystemen, die halt im Auto laufen. Da gibt es auf der linken Seite, wie gesagt, habe ich die aufgelistet, die, die entweder in Entwicklung sind, also wirklich ernsthaft, wo ernsthaft zu committed wurde oder die sogar schon im Einsatz sind, wie zum Beispiel oben das Android Automotive OS. Achtung, das ist was anderes als das Android Auto, was wir alle kennen, wenn wir uns irgendwie mit, keine Ahnung, mit dem Handy oder sowas mit dem Auto verbinden. Android Automotive OS ist tatsächlich ein Betriebssystem, was, ich sag mal, das ganze Infotainment-System dann auch steuert. Und auf der rechten, also wir sehen vor allem hier VW, Mercedes, BMW entwickeln alle ihr eigenes Betriebssystem. Ich bin gespannt, wo die Entwicklung hingeht, weil ich weiß nicht, ob die Zulieferer und die ganzen Softwarehersteller und so weiter das mitmachen werden, ihre Apps jetzt einfach mal für, ich weiß nicht, 5, 6, 7 verschiedene Betriebssysteme jeweils mal zu entwickeln. Ich glaube nicht. Ich glaube, das wird irgendwie konvergieren, ähnlich wie beim Smartphone. Mal gucken, wer überbleibt. Ich bin gespannt. Das wird sich, glaube ich, in den nächsten vielleicht 10, 20 Jahren oder sowas irgendwie ein bisschen zetteln wahrscheinlich. Auf der rechten Seite zwei, wie ich finde, also wirklich nennenswerte, sehr interessante Projekte. Einmal Automotive Grade Linux. Das ist also ein Open-Source-Projekt, was sich auf die Fahne geschrieben hat, wirklich das Automotive OS zu werden. Könnte quasi eigentlich auf der linken Seite stehen so. Was auch, also was wie gesagt das Betriebssystem dann eben halt des Autos wird eigentlich, auf dem dann andere Applikationen aufsetzen können. Und dann noch ELIZA, Enabling Linux and Safety Applications. Das ist nicht rein Automotive, aber ich glaube schon stark getrieben auch eben halt von dem Bestreben da reinzukommen. Wenn man von Betriebssystemen in Autos spricht, dann meint man eigentlich irgendwas, was so in der Middleware oder sogar noch da drauf ein bisschen aufsetzt. Man hat ja irgendwo auch die Sachen, die tatsächlich an den wirklich hochkritischen Schnittstellen sitzen zum Beispiel. Und dafür ist Linux tatsächlich noch nicht reif genug, sozusagen als Kernel. Also erfüllt einfach die Anforderungen nicht. Da gibt es ganz, ganz harte Echtzeitanforderungen zum Beispiel. Dafür gibt es andere Betriebssysteme, QNX zum Beispiel, die da noch dominant sind. Aber da strebt zum Beispiel das ELIZA-Projekt danach, Linux so zu härten und so Realtime-Anforderungen zum Beispiel abzubilden, dass Linux auch dafür in Frage kommt. Deswegen, ich glaube, Linux hat wirklich beste Voraussetzungen, der Kernel, des Autos der Zukunft zu sein, einfach schon, weil ich glaube, alle setzen darauf, irgendeins von diesen wird sich wahrscheinlich durchsetzen oder wenn nicht das, dann irgendein anderes sozusagen, aber die sind definitiv alle Linux-basiert, also da kommen wir nicht drum rum. Und dann noch zwei weitere Open-Source-Initiativen, die ich kurz vorstellen wollte, einfach weil ich die weil ich sie echt spannend finde. Ich nehme erstmal vielleicht, also ich fange erstmal mit der Take-Home-Message tatsächlich an. Warum überhaupt Open Source quasi? Also ich meine, wir als normale Menschen, wir können das vielleicht ein bisschen machen, weil wir irgendwie ein bisschen Spaß am Hacken haben oder so, und hängen uns da rein in diese Initiativen und wir basteln ein bisschen mit an diesen Modulen, und aber einen richtigen Impact haben wir dann nicht, wenn wir einfach nur irgendwie quasi ein bisschen, ich sag mal, in so einem Kryptografie-Modul oder sowas, was dann für Security and Trust oder sowas in dem Auto sorgt, ein bisschen mitentwickeln oder sowas. Den richtigen Impact haben die Firmen. Die können halt sagen, in diese Richtung soll es gehen oder in die Richtung soll es gehen oder so. Die haben sich zu diesen Initiativen hier zusammengeschlossen, unter anderem, es gibt noch viele mehr. Warum machen die das eigentlich? Also warum kooperieren Firmen, die ja eigentlich im Wettbewerb miteinander stehen, überhaupt miteinander? Und das ist der ganz wichtige Punkt hier unten. Die bündeln ihre Kräfte, um überhaupt die Dinge zu entwickeln, die einfach nicht differenzierend sind, aber notwendig. Also Sachen, die wirklich jedes Auto in Zukunft haben muss, die kann man auch zusammen entwickeln, weil dann wird es einfach für alle günstiger. Und dann können sie sich auf die Sachen konzentrieren, die tatsächlich differenzierend sind, also wo man sagt, das hat nur ein Mercedes und das hat nur ein BMW oder sowas. Und das heißt eben halt die Sachen, die sowieso alle benutzen, die offen in Absprache, in wirklich mit Community-Input auch zu entwickeln, ist absolut sinnvoll. Da gibt es auch keine Gegenstimmen und wie gesagt, deswegen, oder es gibt Gegenstimmen, aber die muss man vom Gegenteil überzeugen, so. Und deswegen schließt man sich, wie gesagt, zu solchen Initiativen zusammen. Das eine ist die Eclipse Software Defined Vehicle Working Group. Hat über 40 Mitglieder, zum Beispiel Cariad, das ist die Software-Tochter von VW oder Mercedes, aber eben halt auch Softwarefirmen, wie gesagt, Microsoft, Red Hat, IBM sind da involviert. Die haben zum Ziel, so eine offene Technologieplattform zu entwickeln. Also, wie gesagt, alles modular, wiederverwendbar, Hardware abstrakt, also nicht irgendwie für spezielle Module geschrieben. Automotive Grade, also die wollen wirklich eben halt alles abdecken von der kleinen ECU, diesen kleinen Modulen, bis hin zu den High-Performance-Computern, also Software für alle Schichten sozusagen des Autos bauen, alle Hierarchiestufen, von QM bis ASIL-D, das sind so Sicherheitsstufen quasi, QM ist so, das ist überhaupt nicht relevant, Fensterheber oder sowas in Richtung, ASIL-D ist sowas wie die Bremse, also eben halt auch für alle Kritikalitäten. Open Standards, don't reinvent the wheel, ich habe schon gesagt, also es macht einfach keinen Sinn. Man macht dieselben Fehler zweimal, das ist auch blödsinnig. Also, und Community Build Value Together, die inviten auch tatsächlich Community Input. Da kann man sich beteiligen, man kann seine Stimme erheben, man kann mit abstimmen und so weiter, wenn man dann Teil der Gruppe da ist. Das andere ist SOFI, Scalable Open Architecture for Embedded Edge. Die haben sich zum Ziel gesetzt, ist auch wie gesagt so ein Industriekonsortium, sind auch oder ein offenes Industriekonsortium, muss man sagen, ist eine Meritokratie, also wer was leistet quasi, kriegt irgendwann so einen Invite, eben halt auch Mitglied zu werden und so und kann dann auch eben halt abstimmen und so weiter und sich da hocharbeiten und so. 80 Mitglieder, also mehr als 80 Mitglieder, unter anderem auch wieder Cariad, General Motors, ARM, AWS, Red Hat, SUSE und so weiter. Und die haben sich zum Ziel gesetzt, dass bisher unbekannte, ungelöste, völlig neue Probleme zu lösen, eben Cloud und Edge, also diese Embedded Edge Devices, zu verbinden. Und zwar auf eine sichere Art, dass man mit diesen Mixed Criticality Workloads umgehen kann. Das heißt, man hat irgendwie so einen High-Performance-Computer zum Beispiel, der eben halt die Bremse und den Fensterheber und das Infotainment-System oder sowas alles gleichzeitig balanciert in der Luft hält und idealerweise fällt die Bremse als letztes sozusagen. Die sich dafür einsetzen, dass Cloud-Native Development-Strategien eingesetzt werden, also zum Beispiel Virtualisieren von des ganzen Entwicklungsprozesses eigentlich auch, dass man den Entwicklungsprozess in die Cloud hebt. Bisher ist es so, wie gesagt, man schreibt Software fürs Auto, man packt sie aus einem Mikrocontroller, packt das in so ein Testauto und fährt damit irgendwie auf der Rennbahn rum oder sowas in der Richtung. Also wirklich in Hardware, deswegen, das zieht der Entwicklungszyklus auch in die Länge. Wenn jetzt sowieso alles Software-defined ist, dann kann man auch alles einfach virtuell machen, in die Cloud heben quasi. Man hat kontinuierliche Entwicklungsprozesse, man kann einfach stinknormale DevOps-Zyklen zumindest für die Feature-Entwicklung eben halt anwenden. Alles, was nicht kritisch ist und was nicht so stark reglementiert ist beispielsweise, wird dann eben halt einfach wie eine moderne Software entwickelt. Das haben die sich auf die Fahne geschrieben, das eben halt voranzutreiben. Genau. Ich hoffe, ja, ich liege sehr gut in der Zeit. Es ist noch niemand unterzuckert und ins Mittagskoma gefallen. Deswegen noch ein kurzes Fazit. Also, sind SDVs nur Marketing und heiße Luft? nehme die Antwort mal weg. Ich glaube nicht. Also es ist real. Es gibt sie wirklich. Und sie haben einen Impact. Die Frage ist, welchen? Sind sie nur Smartphones auf Rädern? Ich glaube, das hat Apple eindrücklich demonstriert. Nein, das ist auch nicht so. Sind sie das nächste Smartphone? Also haben sie das Potenzial, tatsächlich so die Zukunft der Mobilität zu revolutionieren? Ein Auto wird mich immer noch von A nach B bringen. Also das wird sich nicht ändern. Ich würde sagen, weiß ich nicht. Also ja, sie haben das Potenzial, ob die tatsächlich disrupten und dafür sorgen, dass die Alten alle zu Fall gehen und neue kommen und so weiter. Mal gucken. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Feld. Ist das Rennen eigentlich schon gelaufen? Also sprich, ist schon klar, die Großen aufgrund ihrer Marktmacht und Etabliertheit und ihrer Marken und so weiter, die werden auch diesen Hype überstehen, oder nicht Hype, aber die werden auf jeden Fall die Entwicklung überstehen, die werden sich wandeln und alles wird gut für die. Oder ist es so, Tesla und Co., die Neuen, die Jungen, die Innovativen, die werden sie einfach überholen. Quasi. Die überholen sie rechts und überholen sie links und die haben einfach gar keine Chance. Glaube ich definitiv nicht. Es gibt von beiden Seiten unfassbar viele Probleme. Die Traditionellen haben Probleme, die Softwarehersteller haben Probleme. Ich glaube, die kann man am besten irgendwie zusammenlösen. Was am Ende dabei rauskommt, ich weiß es noch nicht, aber es ist mega spannend. Geht es ohne Linux? Ich glaube, ich habe demonstriert, wahrscheinlich nicht. Geht es ohne Open Source Software? Ich bin überzeugt, auf gar keinen Fall. Das war's.
Wir machen das mal.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, war so ein Highlight so längere Lebenszyklen, weil ja so viel über Software definiert ist. Das würde heißen, dass das Lebenszyklen, also ne, auf Smartphones, ich bin mir unsicher, ob Smartphones länger genutzt werden als Nokia-Handys früher. Also ich weiß nicht, würdest du das...
Also die Frage ist...
Ist das wirklich ein Vorteil? Also ist das wirklich ein Feature, was das wirklich so länger...
Willst du die Industrieantwort oder willst du meine Antwort? Also die Frage ist, was ich als Vorteil, als vermeintlichen Vorteil genannt habe, diese längere Werterhalt, also damit eben halt auch die längere Lebenszeit von Produkten einfach, also jetzt mal vielleicht auch tatsächlich aus einer ökologischen Perspektive oder sowas, also behalte ich mein Auto einfach länger, weil es nicht so stark veraltet, weil ich halt einfach immer am Zahn der Zeit bleibe sozusagen, weil ich Over-the-Air-Updates empfangen kann und neue Features nachgerüstet werden und so. Meine ganz persönliche Einschätzung, ja, ist, es ist so ein selbstverstärkender Zyklus, weil, wie gesagt, wir erwarten einfach konstante Innovation. Ich erwarte das auch von meinem Telefon zum Beispiel. Wenn mir das irgendwann zu langsam wird oder so, oder ich das Gefühl habe, meine Peers alle um mich herum, sozusagen, die haben alle irgendwie viel bessere und coolere Funktionen und so weiter und ich kann das alles gar nicht, weil mein Telefon ist noch im alten Stand oder so, dann hole ich mir ein neues, auch wenn es eigentlich noch gut ist. Es tut noch das, alles, was ich damit bisher konnte, kann ich ja immer noch sozusagen. Ich kann nur die ganzen neuen Dinge nicht und dann ist es für mich auf einmal alt. Das kann für Autos natürlich auch passieren. Deswegen, ich weiß es nicht. Da muss ich wirklich sagen, ich weiß es nicht, weil ich glaube einerseits, ja, es wird den Werterhalt definitiv, also diese Kurve bisher, wie gesagt, kaufst ein Auto, Werterhalt, in Zukunft wird es sein, kaufst ein Auto und wie gesagt, du kriegst, die Software ist nicht mehr das Problem, die Hardware ist eher das Problem. Man muss als Hersteller natürlich dann eben halt auch entsprechende Reserven einplanen, also sprich, die Rechner müssen stark genug sein, dass sie auch zukünftige Workloads noch abfedern können zum Beispiel, aber da ist wieder der Unterschied zwischen, also nochmal ganz wichtig auch, Autos sind keine Smartphones, bezieht sich nicht nur auf die Probleme, die man hat, sondern auch auf sowas wie zum Beispiel, ein Smartphone ist viel, viel günstiger. Also verglichen mit dem Auto sozusagen so ein Wegwerfprodukt quasi schon. Und deswegen, bei Autos hat man tatsächlich ein Interesse auch dran, den Wert irgendwie zu halten zum Beispiel. Und deswegen, die werden da schon hoffentlich Kapazitäten einplanen, um das Auto tatsächlich zukunftsfähig zu machen zum Beispiel. Dass man wirklich mit Software alles noch updaten kann und so. Die Hardware schon mal verbauen, die man vielleicht noch gar nicht benutzen kann. Die Funktion kommt erst danach. Tesla macht das ja schon mit diesen Self-Driving Assistance sozusagen. Die Hardware war drin, die hat nur die Software noch nicht, die kam dann erst Monate oder Jahre später sozusagen und konnten sie halt nachrüsten. Also andererseits, es steigert natürlich, wir möchten auch immer Innovation und wir möchten immer am Zahn der Zeit bleiben und so.
Noch eine kurze Randbemerkung. Ich war unlängst in China und wurde in einem von den NIO-Autos mitgenommen. Und da merkt man wirklich, dass die Softwareentwicklung dort wirklich Lichtjahre voraus ist. Einfach, weil sie weniger Hemmungen haben, das einmal einzubauen. Der Assistent ist, also wenn euch mal Nomi über den Weg läuft, anschauen. Die haben einen Softwareassistenten, welcher eine kleine Kugel ist, welcher ein Display hat. Und das Display macht wirklich gar nichts. Das ist zu nichts Nutze, aber ist ultra cool.
Das ist, achso, ja okay. Also, Ich wollte ganz kurz ergänzen, also ich glaube, das ist tatsächlich spannend. Also NIO ist dieser Hersteller da oben in der Mitte bei den neuen Herstellern, halt ist einfach nur einer von mehreren chinesischen Herstellern, die eben halt im Markt sind. China ist ja unheimlich stark, weil die einfach viel innovativer sind, die sind viel offener für neue Innovationen, die haben nicht so viele Datenschutzbedenken und so weiter, die machen das einfach. Ja, alles das, wo wir irgendwie lange drüber diskutieren und so weiter, die machen das einfach. Und deswegen sind die einfach schon viel weiter. NIO ist ein richtig gutes Beispiel. Die haben, wie gesagt, diesen Assistenten, der sitzt vorne auf dem Dashboard, hat so ein kleines süßes Gesicht quasi, lächelt einen die ganze Zeit an. Und mit dem kann man sprechen. Das ist so wie mit, man heutzutage mit seinem Telefon, mit Siri oder was auch immer, man halt auch reden kann. Aber der ermöglicht, dass man nicht nur das Auto irgendwie steuert und dann auch nur sehr begrenzt, sondern der kann irgendwie quasi alles. Und der lässt einen zum Beispiel auch mit den Entwicklern sprechen. Man kann direkt sagen, NIO, ich fände, es wäre eine geile Idee, wenn... ich weiß nicht was, ich die Beleuchtung in meinem Auto ändern könnte und ich irgendwie abhängig von der Musik immer eine andere Farbe in der Autobeleuchtung oder was hätte. Und dann sagt NIO, das gibt's noch nicht, aber ich leite das mal weiter. Und dann landet das bei den Entwicklern, die können dann sogar noch mit dem Fahrer wieder Kontakt aufnehmen und sagen, du hast hier so eine Idee, was meinst du damit genau und so weiter. Und dann, ups, landet das wieder, zeigt eine Woche, Monat, was auch immer, sozusagen irgendwann später halt wieder zurück im Auto zum Beispiel. Ist jetzt sehr idealisiert, aber das gibt's tatsächlich schon. Das wird heute schon eingesetzt in China.
Also ich fand es jetzt spannend, dass du die ganze Zeit gesagt hast, ja, das wird kommen, aber letzten Endes sprechen wir hier eigentlich von den etablierten Herstellern, die da oben links, also die traditionellen Herstellern, von denen sprechen wir ja eigentlich nur, wenn es um Software wie Defined Vehicles geht, dass das kommen wird. Weil wir haben etliche Newcomer, ja, die es umgesetzt haben, die vielleicht hier und da noch Probleme haben, klar, logisch, aber trotzdem... letzten Endes sind wir schon an dem Punkt, beziehungsweise die sind Lichtjahre voraus, was das anbelangt. Und ich finde es spannend, dass so eine Firma wie Apple, also mich hat das extremst gewundert, die haben extrem viel Geld, die haben extrem viel Manpower, dass die sowas nicht auf die Beine gestellt bekommen, aber Newcomer, mit teilweise kleine Newcomer, die so Autos auf den Markt bringen.
Ja, guter Einwand. Was meine ich mit, das wird kommen? Wer von uns allen hier hat denn ein Software-Defined Vehicle? Also diese ganzen Sachen, die ich gerade skizziert habe, die das können und so weiter, eben halt einer. Okay, zwei? Gut, ja?
Ich denke, ja.
Du denkst? Okay, ja, kriegst du irgendwie ständig Over-the-Updates, neue Funktionen?
Ja, ich habe ja fahren mit Ducati, mit Motorrad, ja. Ich habe den Knopf für die Sitze, für die Griffheizung, aber keine Griffheizung. Und die Griffheizung ist ein Software-Update.
Ah, okay, gut. Also die Downside sozusagen, das Abo-Modell sozusagen, oder?
Nee.
Oder gibt es das einfach noch nicht? Wird es das dann geben?
Relativ kleines Geld und dann ist die drin, aber
okay.
Muss man halt extra bezahlen.
Ja, gut. Interessant, gut. Da gibt es auf jeden Fall zwei Beispiele, aber das meine ich mit, das wird kommen. Ich sag mal wahrscheinlich, keine Ahnung, 85, 90% wäre das halt noch nicht.
Das wird einzugehalten bei den Leuten, die es kaufen, aber.
Ich glaube, es ist auch noch nicht, es ist ja noch nicht. Es ist noch nicht alles ausgereift, ausgefleischt sozusagen. Also ich meine, dein Ducati zum Beispiel mit der Sitzheizung, die du dazu buchen kannst, ich habe das mal wiederholt ganz kurz. Das ist ja sozusagen nur ein einziger Aspekt, dass du halt dieses eine Feature dazu buchen kannst quasi. Ob jetzt die nächsten Jahre kontinuierlich Updates kommen, ob du ständig Verbesserungen bekommst, ob du schickst du auch wieder was an die Cloud zurück zum Beispiel, transmittiert deine Ducati auch, gibt was über dein Nutzungsverhalten preis oder sowas, hast du Predictive Maintenance und so weiter, hast du da irgendwelche anderen Benefits von? Wahrscheinlich, ja. Ja, aber ist richtig, ja. Gut, Einwand.
Genau. Eine Anmerkung vorher, BMW hat das mit den Abos für die Sitzheizung wieder weggemacht, weil die Kunden es nicht so geil fanden. Also das geht mittlerweile nicht mehr. Haben sie Ende letzten Jahres aufgehört. Also wir kaufen natürlich anderen Kram über Abo. Was das mit der Lebenszeit angeht, du hast ja gesagt, größerer Werterhalt. Ich sehe das so ein bisschen wie mein Kollege links. Ich habe Sorge, dass es eher das Gegenteil wird, aber vielleicht kann man es so in zwei Bereiche aufteilen, so wie neu etwas ist, das wird länger, also dein Auto ist nicht mehr 2 Jahre neu, sondern vielleicht 4 Jahre neu, aber wie lange man es insgesamt benutzt, da habe ich die Sorge, dass es kürzer wird, also dass die Autos nicht mehr 30 Jahre fahren, sondern nur noch 15 oder so. Und in dem Zusammenhang, was meinst du, wird man die Autos, die jetzt auf den Markt kommen, in 20 Jahren hacken können, um sie weiter fahren zu können, wenn der Hersteller sie abandoned oder sagt das KBA nein?
Ich hoffe es.
Es gibt halt also, Dinge, wo man sich teilen
ja,
muss.
Ja, ja.
Also, machst du nicht, dann fährt das Auto nicht mehr, obwohl es auch könnte.
Genau, ich glaube doch tatsächlich, die Antwort wäre wahrscheinlich nicht. Einfach weil das heute, ist ja heute auch schon nicht der Fall quasi. Wenn man sein Auto, irgendwas an seinem Auto selber rumbastelt oder was, muss man zum TÜV und das Ganze abnehmen lassen und so. Und das geht noch, meistens bei kleineren Modifikationen, aber wenn man tatsächlich sagt, ich fasse diese zentralen Komponenten an, für die es einfach keine Updates mehr gibt oder sowas. Genau, das muss ja irgendwer zertifizieren und so weiter. Irgendwer muss dafür die Verantwortung übernehmen und so. Und ich glaube nicht, einfach weil Autos halt einfach so viel, wie nenne ich das, so einen größeren Effekt haben als beispielsweise irgendwie ein Laptop oder ein Smartphone oder jedes andere Device, was du irgendwie hackst. Ja.
Noch weitere Fragen?
Okay, gut.
Gut, und dann danke für den Vortrag und schönen Tag noch.